Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Ohne guten Sonnenschutz sollte man ja nicht an die Sonne. Den Schutz gibt es aus der Tauben, aber auch in Form von Kleidern. Ob die etwas taugen, das sagen wir Ihnen in dieser Sendung. Und sie ist Königin vom Gemüse, die Spargel und königlich ist auch die Menge, die wir jedes Jahr essen. Das sind 11.500 Tonnen. Wir sind auf einem Spargelfeld unterwegs. Wir freuen uns aufs Wochenende, sonnig 27 Grad, aber aufgepasst. Wenn man lange an der Sonne ist, dann kann es passieren, dass man sogar unter dem T-Shirt oder der Bluse einen Sonnenbrand einfängt. Und genau darum gibt es in den Läden immer mehr Kleider, die die UV-Strahlen ganz speziell gut abschirmen sollen. Im Studio ist jetzt der Espresso-Redakteur Crispin Zimmermann. Er hat für Espresso das Sortiment genauer angeschaut. Was sind denn das für Kleider, die den UV-Schutz haben?
Das sind Kleider, die man direkt auf der Haut hat und nichts mehr drüber drinnen hat. Zum Beispiel ein Hemd zum Wandern, T-Shirt zum Sport machen, Bademode, aber auch Hütli oder Dächlikappen. Die Kleider, die sehen aus wie ganz normale Kleider, haben aber viel dichteren Stoff, je nachdem sogar noch speziell behandelt worden ist. Vom Preis gibt es Spannbreite, das ist ein bisschen Ansichtssache, was teuer ist und was nicht so teuer. Die UV-Schutzkleider sind aber nicht unbedingt jetzt sehr teurer als normale Kleider.
Und wie sieht es denn von der modischen Seite aus, bevor jetzt die Leute abstellen und denken, ui, das kann man sicher nicht anlegen?
Also, wenn man es nicht weiss, dann sieht man keinen Unterschied. Einfach, wenn man den Stoff dann in die Hand nimmt, dann merkt man, ui, der ist ein bisschen dichter oder der ist jetzt ein bisschen glatter vielleicht beim Anlangen. Aber vom Aussehen her genau gleich wie normale T-Shirts oder Hemd oder so.
Und wenn man gerade beim T-Shirt bleibt, wie viel besser schützt es dann, wenn es UV-Schutz hat, jetzt im Vergleich zu einem ganz normalen T-Shirt?
Das ist schwierig, das kann man nicht direkt sagen. Der Grund ist, ein ganz normales T-Shirt schützt einem eben auch von den UV-Strahlen. Da gibt es einfach grosse Unterschiede, wie gut das dann die normalen Kleider schützen. Dunkle Stoff schützt einem besser als helle, dichtgewobene besser als dünne, synthetische Materialien in der Regel besser als natürliche. Dann kommt es darauf an, ob man schwitzt oder ob man ein T-Shirt stark dehnt. Das alles hat Einfluss und mit dem UV-Schutzkleider, mit den Faktoren, die da angegeben sind, wird man eben genau das alles zusammennehmen und das Beste rausholen.
Ich merke schon, der Vergleich zwischen normalen Kleidern und denen mit UV-Schutz ist nicht ganz einfach. Jetzt frage ich halt anders, wie gut schützen einem UV-Kleider vor den UV-Strahlen?
Ja, bei diesen Kleidern ist eben ein Schutzfaktor angegeben, wie bei einer Sonnencreme. In der Regel hat es da so eine besondere Plakette, die ist meistens gel oder orange, zusammen mit dem Preisschild hat man die in der Hand und darauf steht dann irgendwie UV Protection und eine Zahl zum Beispiel 50+. Es gibt auch Kleider, wo diese Bezeichnungen reingenäht sind und wie bei der Creme findet man auch in den Läden ganz verschiedene Angaben dann von diesen Schutzfaktoren, also 30, 40, 50 und so weiter. Ich habe mit der Ursula Zibach von der Schweizer Krebsliga geredet und sie empfiehlt solche Kleider mit einem möglichst hohen Schutzfaktor, besonders für die ganz junge Haut.
Für Kleinkinder, die draussen spielen wollen, ob das in der Nähe ist von Wasser oder auch sonst draussen in einem Garten. Und dann auch für Menschen, die sich lange im Freien aufhalten, das können Wassersportler sein, könnten aber auch Arbeiter sein, die draussen sind. Und dort wäre wichtig, dass man mindestens den Faktor 50 hat. Das würde heissen, dass noch ein 50-Stufe der Sonnenstrahlung vom UVB eben durch das Kleidungsstück durchdringt. Und dann hat man wirklich einen grossen Schutz, weil das heisst, dass man noch 2% von diesen Strahlen bekommt. Und da ist man wirklich eben, sei es als Kind oder als Sportlerin oder Sportler, wirklich gut geschützt.
Wir haben es schon erwähnt, Crispin Zimmermann, dass normale Kleider, wenn sie nass werden oder wenn sie durch Körperbewegungen dehnt werden, ihren Schutzfaktor stark verändert. Ist das bei diesen speziellen UV-Schutzkleidern dann auch so?
Ja, das kann auch bei diesen Spezialstoffen der Fall sein. Es kann sein, dass ein T-Shirt mit der Bezeichnung 50+, wenn es dann flotsch nass ist, wenn man jetzt zum Beispiel eben würde baden, nur noch den Schutzfaktor 30 würde bieten und ein anderes hingegen wiederum, wo auch ein 50 draufsteht, das bleibt dann bei einem 50. Der Grund ist, dass der Hersteller frei kann entscheiden, mit welcher Prüfmethode er den Schutzfaktor bestimmen lässt. Ein sehr hoher Standard ist der Australian Standard, also der australische oder neuseeländische Standard. Der höchste Standard, den es überhaupt gibt, ist der sogenannte UV-Standard 801. Es gibt da so einen richtigen Label-Dschungel, wenn man im Laden steht und sich da ein bisschen informieren will, Konsument bleibt nichts anderes übrig, als sich eben die Etiketten anzuschauen, vielleicht das Verkaufspersonal zu fragen und sich gut beraten zu lassen.
Wieso findet man denn in den Läden nicht generell einfach Kleider mit speziellem UV-Schutz mit dem höchsten Standard 801, ist es gewesen?
Genau, also dass da die unterschiedlichen Standards gibt, das hat primär mit dem Einkauf der Artikel zu tun. Das sagen die meisten Detailisten, stellvertretend Steve Schenach, Marketingleiter von der Ladenkette Dosenbach-Ochsner.
Ja, bei den Eigenmarken, die wir produzieren, greifen wir seit 2 Jahren nur auf das Topmaterial, auf das 801 zurück. Dort bestimmen wir Produktionen und bei den Fremdmarken, also bei all den Markenprodukten, die es auf dem Markt gibt, müssen wir natürlich das kaufen, was es gibt. Und da gibt es einfach unterschiedliche Interpretationen und unterschiedliche Gewichtungen von Stoff und Design und Preis. Dort kaufen wir fertige Produkte.
Und wenn man wiederum dann bei den Herstellern von diesen Markenkleider nachfragt, kommen ja verschiedene Argumente. Ein Hersteller von Jogging-Tenue sagt zum Beispiel, dass eben mit seinen Leibli, da geht man nicht schwimmen und darum braucht es auch dort einen anderen Standard für zum Prüfen. Dann spielt die Zusammenarbeit zwischen den Herstellern und den Testlaboren eine Rolle. Die 801-Testmethode zum Beispiel, die wird nur von ganz bestimmten Labor angeboten. Das kostet auch und das spielt dann schlussendlich der Freimarkt.
Nehmen wir jetzt an, ich habe so ein gut geprüftes UV-Schutzleibli an, muss ich mich dafür weniger eingremen?
Nein, auf keinen Fall. Das ist noch sehr ein wichtiger Punkt. Kleider mit UV-Schutz sind kein Freipass, um ungeschützt dann einfach an die Sonne zu liegen oder mit denen zu wandern. Die Kleider, die sind eine Ergänzung, wo klar deklariert ist, wie viel UV-Strahlen noch durch Kleider an die Haut kommt. Man sollte sich darum trotzdem eingrämen und Mittagszeit nicht direkt an die Sonne gehen, sondern an den Schatten etc. etc.
Eigentlich die Regeln, die wir kennen würden. Danke vielmals, Crispin Zimmermann, für die Informationen. Kleider mit UV-Schutz.
Espresso.
Spargelsaison. Da schlagen wir amig zu in der Schweiz. Seit 1990 hat der Spargelkonsum um fast 60% zugenommen auf 11'500 Tonnen. Die meisten Spargel, die wir essen, die kommen zwar aus den USA, es sind weniger als 5%, die aus der Schweiz kommen. Zum Beispiel vom Spargelhof vom Rolf und der Susanne Spaltenstein zu Flach im Kanton Zürich. Dort wachsen weisse und grüne Spargel und es wachsen violette Spargel, also der, wo man roh essen kann. Mein Kollege Peter Fritsche hat den Spargelhof besucht und ganz zuerst hat ihm der Spargelbauer Rolf Spaltenstein erklärt, was es mit diesen Farben der Spargel auf sich hat.
Die grüne Spargel, die wächst zum Boden aus, kommt als Licht, durch die Sonneneinstrahlung wird sie grün. Und die weisse Spargel, die sieht nie Sonnenlicht, die wächst im Erddamm hinein. Und die Weissen sind sogar noch zugedeckt mit einer Folie. Und aus diesem Grund sehen die gar nicht Sonnenlicht.
Die Weissen im Dunkeln und die Grünen an der Sonne also. Und jetzt gibt es eben noch die violetten Spargel. Wachsen tun sie wie die Weissen ebenfalls in der Erde drin. Warum sie dann aber violett werden statt weiss, das kann der Rolf Spaltenstein beim besten Willen nicht sagen. Dafür weiss er sonst ziemlich viel über diese spezielle Sorte.
Da ist der Bitterstoff weggezüchtet. Und die kann man roh essen. Das ist ein Spargel, der als Salat gemacht werden kann. Und das ist jetzt absolut ein Spargel für Rohkost.
Entdeckt hat der Rolf Spaltenstein die Rohkostspargel vor ein paar Jahren an einer Landwirtschaftsmesse in Deutschland. Seither pflanzt er sie im kleinen Rahmen auf seinem Hof zu Flach an. Wirklich ein Renner geworden ist diese neue Sorte bei der Kundschaft aber eigentlich nie. Bis jetzt.
Und jetzt ist auf einmal die Gastronomie aufmerksam geworden und jetzt wird man natürlich die Haustüren eingerannt. Ich habe jetzt täglich zu wenig violette Spargel. Es wächst jetzt nicht einfach mehr, weil die Leute mehr Spargel wollen. Und das ist natürlich schon, das ist dann schwierig, dass man, sage ich jetzt, die Menge, die wir haben, auf mehr Leute zu verteilen. Das ist eine tägliche Herausforderung.
Ein Bündel violette Spargel zum Probieren findet ihr dann aber doch noch. Aber vor dem Probieren geht es noch auf einen Rundgang über den Spargelhof und raus aufs Feld. Auf dem Feld draussen ist die Ernte in vollem Gang. Die langgezogenen Erdhäufen, wo die weissen Spargel drinstecken, sind mit schwarzen Blachen abgedeckt. Eine Bahn parallel zu der anderen, ein schwarz-braunes Zebramuster. Etwa 10 Feldarbeiter und Arbeiterinnen lupfen den Plastik auf und wenn dann darunter ein Spargel rausschauen, wird sie von Hand gestochen, mit einem sogenannten Stechisen. Die Spargelstecher auf dem Hof von Rolf Spaltenstein kommen, wie auf vielen Bauernhöfen in der Schweiz, aber auch in Deutschland und Österreich, alle aus Polen.
Das sind schon langjährige Mitarbeiter, die wissen, um was es geht, arbeiten genau. Und von dem her ist das sehr gut so. Wir sind wirklich sehr glücklich über die Leute.
Die Arbeiter selber, wie zum Beispiel der Vorarbeiter Andrzej Semak, machen kein grosses Geheimnis darum, warum sie in die Schweiz kommen, gegen Spargeln stechen.
Lohn.
Lohn, um daheim zu Polen die Familie durchzubringen. Für 2 Monate Spargelstechen in der Schweiz verdient der Andrzej Semak so viel wie in Polen auf dem Bau in einem ganzen Jahr. Es ist auch kein Geheimnis, dass es immer wieder Arbeitgeber gibt, die diese Situation ausnutzen. Sie lassen die Leute schwarz arbeiten, zahlen zu tiefe Löhne und keine Entschädigung für die Überzeit. Das sei bei ihm aber anders, betont der Rolf Spaltenstein. Er zahle seinen Leuten die Löhne, die vorgeschrieben sind. Und noch ein bisschen mehr dazu.
Wenn wir eine gute Saison haben, dann kommen die auch noch einen Batzen mehr über und einen guten Batzen. Und das ist für mich auch wichtig, weil ich sage immer, das ist steinharte Arbeit, die sollen auch honoriert werden.
Bei Kontrollen der Behörden habe er darum immer gut abgeschnitten, sagt der Spargelbauer auf dem Weg vom Feld zurück zum Hof. In der Scheuer werden die frisch geernteten Spargel gewaschen und sortiert. Das Jahr zuerst mal fast vollautomatisch in einer neuen Maschine.
Die Spargel wird auf ein Laufband getan. Nachher gehen sie in einen Waschblock hinein, wo sie geschnitten werden und gewaschen. Nachher kommen sie in einen Block, wo die Spargel fotografiert wird. Und dort wird sie beurteilt, in welchem Sektor als sie nachher kommt. Ob sie eine schönere ist oder nicht eine schönere, eine krümmere, ein Kopf offen oder zu. Und nachher kann man die hinten nachher rauslesen.
Länger oder kürzer, dicker oder dünner, das entscheidet, ob ein Spargel teurer oder billiger wird. Die Maschine macht die Arbeit einiges leichter. Sie schafft in 2 Stunden 1 Tonne von dem Gemüse. Eine Arbeit, die man früher von Hand bis zu 7 Stunden gebraucht hat. Der Rolf Spaltenstein hat die Umstellung von Handverlesen zu der Maschine selber miterlebt. Schon seine Eltern haben auf dem Hof zu Flach Spargel gepflanzt. Sie haben aber auch Korn gesetzt und Kühe gehalten. Auf das haben der Rolf Spaltenstein und seine Frau verzichtet, als sie den Hof übernommen haben.
Ich habe gesehen, dass man einfach im Spargelsektor nur 2% in der Schweiz produziert. Dann habe ich gesagt, wir haben ja irgendwie eine erfahrene Langjährige, wo ich aufgewachsen bin dem. Und dann haben die Frau und ich nur noch auf Spargeln gesetzt, haben den Hofladen gemacht, den Hofbeiz gemacht und so hat man Kundschaft aufgebaut und das läuft sehr gut.
Die Spargeln sind eine wichtige Einnahmequelle für das Spaltensteins. Ganz nur von dem Leben können sie und ihre 3 Kinder aber nicht. Der Rolf Spaltenstein hat darum ausserhalb der Spargelsaison auch noch einen Beruf, der überhaupt nichts mit Spargeln zu tun hat. Er arbeitet als Feuerwehrmann.
Das war der Beitrag von Peter Fritschi. Ja, er hat dann nachher die violetten Spargel auch noch probiert. Ganz klar, süßlich und ein bisschen wie rohe Erbsli, hat er gemeint. Sieget's.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.